ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Und dann kommt dann irgendwann so eine Rückfrage: Wollen Sie nicht ewig leben? Das ist natürlich irgendwas zwischen. genau. Ich finde das eher einen unheimlichen Gedanken, ja.
Herzlich willkommen zum Podcast am Midford Place. Wir sitzen zu dritt im Studio mit Gabi Wiesinger.
Hello.
Christoph Brössel.
Hallo.
Und ich bin Franziska Hoppen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir drei nicht die allersportaffinsten Reporter.
Well.
Also ja. Gabi, vielleicht noch Fußball?
Ich dachte, sportlichsten käme jetzt. Und da hätte ich eher auf Christoph gezeigt. Ne?
Ja, stimmt. Aber ich sag mal, die Sportthemen, die werden hier schon mal untereinander ausgeknobelt.
Ja, weil keiner sie machen will.
Diese Woche war es aber anders, denn ihr habt beide zwei spannende, ich möchte sagen, ein skurriles und ein bewegendes Thema an Land gezogen im Rahmen der Olympischen Spiele, die jetzt schon vorbei sind, und der Paralympischen Spiele, die demnächst starten. Und darüber wollen wir in dieser Folge reden. Und fangen wir mit dem Skurrilen an, also mit Christophs Geschichte. Die Olympischen Spiele gibt es ja seit dem 2. Jahrtausend vor Christus, also schon eine ganze Weile. Und da haben sich jetzt ein paar Unternehmer, einer insbesondere, gedacht, jetzt wird es mal Zeit für was Neues. Zeit für Enhanced Games, also zu Deutsch sowas wie optimierte, verbesserte Spiele. So eine Art Alternative oder Upgrade zu den Olympischen Spielen, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Teilnehmer dopen dürfen sollen. Und zwar quasi an den Rand des Menschenmöglichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du dachtest dir, das ist mein Sportthema, das mache ich gerne.
Genau.
Worum geht's da genau?
Es geht darum, dass diese Spiele es ermöglichen sollen, dass Athleten gedopt sind. Und es gibt ja viele Methoden, die schon bekannt sind und die auch wahrscheinlich halbwegs sicher sind, aber trotzdem eben verboten sind bei den Olympischen Spielen beispielsweise. Und ich habe mich getroffen mit Aaron D'Souza, und der ist Gründer und Präsident, so heißt das, von der Gesellschaft Enhanced Games. Das heißt, die wollen das jetzt anschieben. Im Rücken hat er drei große Investoren, unter anderem Peter Thiel, den kennen wir, der hat PayPal gegründet.
Investoren.
Genau, der ist ja auch irgendwie in seiner Beziehung zu Trump aufgefallen und wurde viel darüber berichtet. Und die wollen, glaube ich, jetzt mit sehr viel Geld in diesen Markt rein und argumentieren eben unter anderem, naja, bei den Olympischen Spielen und anderen Sportwettbewerben, da wird eh gedopt, 44%, da gibt es Studien zu, aber eben nur wenige werden erwischt, in Anführungszeichen. Und da könnte man das Ganze doch dann gleich viel fairer gestalten, indem man die Spiele so aufsetzt, dass gedopt werden darf, aber dann eben das Ganze auch sicher durchgeführt wird. Aber gerade an der Stelle, was ist denn dann möglich, wie wird das geprüft, das finde ich die spannende, und da kann man mal ein Fragezeichen machen.
Gabi guckt schon so ein bisschen zweifelnd.
Ja, also ich glaube, das Ganze hat einen Hintergrund, das ist so ein bisschen die Idee, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir feststellen, Biotechnologie, Pharmaindustrie, dass wir sehr, sehr große Fortschritte machen können in diesem Bereich und dass es eine Schnittmenge gibt, eine große, von Doping und Produkten, die im Bereich Sport und Leistungsförderung genutzt werden, die aber eben auch helfen, beispielsweise zu verjüngen. Und in diesem Interview, das fand ich schon sehr interessant, spricht eben Aaron D'Souza auch davon, die biologischen Grenzen zu verschieben.
Our mission, which I carry next to my heart, is to build the definitive scientific, cultural and sporting movement that safely transitions mankind into a new superhumanity.
Und dieser Ton, der hat mich schon sehr beeindruckt. Also wenn er von der Supermenschheit spricht, da ist also ein Weltbild dahinter, was irgendwie sehr zukunftszugewandt ist. Ja, und er spricht eben auch davon, dass das aber auch ein großer Markt ist. Und dass diese Spiele eine Plattform sein sollen, auf der Pharmakonzerne, Biotech-Firmen Produkte in den Markt bringen können, und dass hier, da schließt sich meiner Meinung nach der Kreis, dann natürlich auch die Investoren davon profitieren, weil das dann die Marketingplattform im Grunde ist.
And so this is a huge market opportunity, and the Enhanced Games will be the principal demonstration platform for those technologies, and it will create a market incentive for the development of new technologies.
Das ist ja interessant, dass er das direkt so offen sagt, weil das war genau meine Frage. Einerseits, ich habe den mal auf Instagram nachgeguckt und da ist zum Beispiel hier ein Foto, da zeigt er sich mit einem olympischen Schwimmer. Er schreibt nicht, wer genau das ist. Und darunter das Zitat, we can overcome our weak, feeble biological bodies. Also wir können unsere schwachen biologischen Körper überkommen, die Grenzen austesten. We want to push the limits of humanity as much as possible. Ja. Was ja jetzt nach einer interessanten Philosophie irgendwie klingt. Wir nutzen die Wissenschaft, um die Grenzen des Menschlichen irgendwie zu verschieben und auszureizen. Und andererseits gibt es ja im Silicon Valley, wie du sagst, diesen riesigen Biotech-Markt. Also das erste Beispiel, woran ich denken musste, ist Neuralink von Elon Musk, die Menschen Gehirnchips verpflanzen, um gegen Depression oder Demenz oder Parkinson zu helfen. Und dass die so direkt sagen, dass eigentlich diese Spiele ein Markt sind für diese ganzen reichen Investoren, ist auch spannend.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die angloamerikanische Philosophie, die da dahinter steht. Die ist uns ja manchmal ein bisschen fremd, dass man sagt, da ist viel Geld, das ist ein Markt. Und das kann aber trotzdem auch Spaß machen und das kann auch den Athleten Gutes tun. Ja, bei uns ist ja immer sehr schnell diese moralische Komponente damit drin und bei Doping sowieso. Und ich habe halt auch die kritischen Fragen gestellt, Aaron D'Souza, und er erklärte das dann als, und dann kommt dann irgendwann so eine Rückfrage, wollen Sie nicht ewig leben? Das ist natürlich irgendwas zwischen, genau, ich finde das eher einen unheimlichen Gedanken, ja, und bin da, glaube ich, sehr, sehr europäisch, sehr, sehr deutsch vielleicht auch, weil das für mich einfach auch sehr illusorisch im Moment noch klingt. Aber er arbeitet mit dieser Vision, das ist das, was er in den Vordergrund stellt. Aber er hat natürlich auch gute Argumente. Wir haben das eine von den vielen Leuten, die eh schon dopen, genannt. Aber er sagt zum Beispiel auch, es gibt einfach wahnsinnig viele Sportarten, wo die Leute jahrelang unter großer Entbehrung und mit großem Verzicht trainieren und ihre Karriere aufbauen. Das sind dann keine Sportarten, wo man reich wird und am Ende bist du irgendwie mit einem Jahreseinkommen von 30.000 Pfund unterwegs, ja. Und er sagt, wir wollen es ehrlich machen und da gibt es auch Geld und da soll es auch anständige Preisgelder geben. Und das ist dann eine Komponente, die bei diesen Spielen, die er dann eben noch mit auf die Habenseite also als Pro-Argument mit anführt.
Also für mich klingt das ein bisschen wie Drehbuch Roland Emmerich, Science Fiction und Superhuman. Wie sieht das denn mit der gesundheitlichen Frage aus? Ich meine, Doping ist ja auch verboten, weil es dich kaputt macht. Und wir sehen jetzt die Beispiele von osteuropäischen, russischen Sportlerinnen und Sportlern, die früher gedopt wurden, ohne dass sie es wussten und dann Krankheiten kriegten. Und ja, wie wird denn damit umgegangen?
Also das ist ein ganzes Team, die diese Spiele vorbereiten und da gibt es auch schon Personen, die beispielsweise sich genau mit der Sicherheit der Athletinnen und Athleten beschäftigen. Es gibt auch Berater, die aus dem Bereich Dopingmedizin, Medizin kommen, die dort zuarbeiten. Wir sind in dem Interview nicht sonderlich in die Details gegangen, weil das dann sehr weit führt. Aber deutlich geworden ist schon, dass es natürlich Grenzen gibt und dass diese aufgezeigt werden. Und da wird es dann für mich interessant, weil dann gibt es möglicherweise Stoffe, die also erlaubt sind, Dopingmethoden, die erlaubt sind. Aber wir haben das ja in den vergangenen Jahren immer wieder beobachtet, dass auf einmal neue Methoden aufkommen, die noch nicht getestet sind, wo die Sicherheit auch nicht ganz klar ist. Langzeitschäden, Wechselwirkungen, all das. Also mit einem Fragezeichen versehen werden muss. Und eigentlich müsste ja dann auch auf diese Substanzen, auf diese Dinge getestet werden. Also was auf der Webseite von denen klar draufsteht, ist, verbotene Substanzen nicht, abhängig machende Substanzen nicht. Aber gerade wenn man natürlich irgendwie Biotech-Firmen mit reinholt oder Pharmakonzerne, dann stellt sich halt die Frage, ist das dann irgendwie sowas auch wie so ein Versuchslabor oder ist das jetzt nur der Marketingmechanismus, der da greifen soll? Oder muss ich dann genauso Dopingkontrollen durchführen und stelle halt fest, ach, der hat nur Steroide genommen, ich spitze jetzt mal zu, dann ist ja okay, ja, oder er hat nur EPO irgendwie zu sich genommen. Das sind Sachen, die sind alle für mich noch so ein bisschen unausbuchstabiert. Da ist noch viel Graubereich.
Was ist EPO?
EPO, das wird manchmal auch beschrieben als Blutdoping, also dass du besonders viele rote Blutkörperchen durch eine bestimmte Methode in den Sportkörper einbringst, damit die Leistung erhöht ist, aber eben auch die Erholung schneller gewährleistet ist.
Und gibt es jetzt tatsächlich schon so wie Olympische Spiele, also natürlich in kleineren Rahmen, organisierte Spiele, wo solche Athleten teilnehmen? Oder wieso, wo kommt dieses Games her?
Nee, das haben wir noch nicht und das soll eben aufgesetzt werden. Er sagt, er knüpft schon an der olympischen Idee und sagt, wir erfinden die jetzt das dritte Mal, also nach den antiken Spielen, dann die Erfindung oder Wiedereinführung im 19. Jahrhundert, die Nationalstaaten, die da gegeneinander antreten und er jetzt sozusagen die dritte Revolution. Das zeigt auch so ein bisschen, wie der unterwegs ist, wie der denkt, also in sehr großen, in sehr mächtigen Zyklen. Er sagt zum Beispiel auch, Investoren, Geldgeber sind die, die die Welt verändern. Also es ist schon spannend, mit so jemandem zu sprechen, wenngleich man da natürlich immer mit kritischer Distanz rangehen muss. Und Aaron D'Souza hat schon angekündigt, 2025 soll es das geben. In 5 Disziplinen sollen diese Spiele stattfinden. Und es hätten sich bei ihm auch schon 1000 Athletinnen und Athleten gemeldet. Die sagen, sie können sich das gut vorstellen. Öffentlich in den Medien habe ich jetzt nur einen Schwimmer aus Australien wahrgenommen. Das ist für mich auch interessant.
Ah, das war der wahrscheinlich auf dem Foto.
Ich glaube auch, ich habe das jetzt nicht gesehen. Ja, und die Disziplinen, in denen das stattfinden soll, das ist eben Schwimmen, Gewichtheben, Kampfsport, Turnen und Leichtathletik. Also sicherlich auch eine ganz positive Idee, wenn man sagt, wir machen das erstmal klein und da wird jetzt auch nicht irgendwo ein olympisches Dorf neu gebaut, sondern man geht dann in Strukturen, die es bereits schon gibt. Also das ist natürlich auch eine Frage des Geldes, wie viel man da investieren will. Ja, das sind im Moment so die Pläne.
Und weiß man mehr über diese 1000 SportlerInnen, die sich gemeldet haben?
Nee, so viel mehr wissen wir darüber nicht, aus allen Disziplinen und der Beweggrund mag eben der von mir auch eben skizzierte gewesen sein, dass halt viele sagen, ja gut, dann probieren wir das doch und da gibt es ja wenigstens anständige Preisgelder. Ich habe aber auch mit einer Athletin gesprochen, die in Großbritannien sich einsetzt, sehr für einen sauberen Sport. Jo Pavey heißt die. Die hat auch eine wirklich bemerkenswerte lange Karriere hinter sich für eine Langstreckenläuferin, hat beispielsweise 2014 10.000 Meter Europameisterschaften Gold geholt und die kennt sich wirklich aus mit Doping. Sie selber hat es immer abgelehnt, aber sie war in Wettbewerben, wo Leute gewonnen haben, vor ihr Medaillen bekommen haben, später wurde entdeckt, gedopt, aberkannt, sie hat es zuerkannt bekommen. Also sie weiß, wie sich das anfühlt. Doping und diese Fairness, die fehlende in dem einen oder anderen Wettbewerb.
I'm devastated to think that could be reality because as an athlete who's been involved in sport for so many years, you know, it's all about the passion of sport, the fairness of competition and also the role models that are created in sport.
Und sie sagt eben, das sei ungeheuerlich, das kann einfach nicht sein, dass man sowas aufsetzt. Und sie argumentiert mit der Sicherheit der Athletinnen und Athleten, sie argumentiert mit Fairness. Sie sagt, wir brauchen mehr Geld im Kampf gegen Doping und nicht solche Konstrukte. Und sie sagt, wir haben auch eine Verantwortung der nächsten Generation gegenüber. Wir haben eine Vorbildfunktion. Also sie hat viele, viele Argumente und das Interview mit ihr, das war auch sehr interessant, weil man wirklich gemerkt hat, wie absurd sie diese Idee findet. Wie gesagt, sie setzt sich in Großbritannien sehr für sauberen Sport ein.
Es verschiebt ja auch den Wettbewerbsgedanken total. Also nicht mehr, wer hat am härtesten trainiert, sondern wer hat das meiste Geld für die tollsten Doktor ausgegeben, die besten Tinkturen mixen können.
Total, man könnte zu dem Punkt kommen und fragen, ist das dann wie so ein Formel-1-Team? Ja, du hast auf einmal einen ärztlichen Direktor, der da auf einmal mit in dem Team ist. Und das ist gar nicht mehr fokussiert auf den Sportler alleine, sondern du hast auf einmal einen Trainer, du hast irgendwie Physiotherapeuten, Ernährungsberater und dann hast du da irgendwie noch den Arzt, der eine maßgebliche Rolle hat. Und dann ist das so ein Wettbewerb der Ärzte. Wer hat jetzt irgendwie den geilsten Stoff? Also, und sie sagt auch natürlich, stellt das alle bisherigen Ergebnisse auch in Frage. Also, du hast ehrlich eine 10.000 Meter Goldmedaille errungen. Und dann kommen da jetzt irgendwelche Leute daher mit einem Ergebnis, was irgendwie 5, 7, 10% besser ist, weil sie irgendwie gedopt sind. Das stellt viel in Frage von dem, was wir bislang in der Sportwelt als Maxime betrachtet haben.
Du hast vorhin so eine Zahl genannt, dass bei den regulären Olympischen Spielen 40% gedopt sind, oder?
Also da gibt es Untersuchungen, die zitiert er immer wieder. Das geht nicht auf Olympische Spiele, sondern es geht auf Sportwettbewerbe allgemein. Das sind Umfragen, die da gemacht worden sind. Und es werden eben nur sehr wenige entdeckt. Mhm. Und deswegen sagt er, fairer wäre es, wenn wir es zulassen. Nur ich glaube, man bekommt diese Nummer nicht raus. Du wirst ja dann weiterhin Leute haben, die dann vielleicht bei diesen Enhanced Games zugelassene Stoffe verwenden, aber andere, die vielleicht auch Stoffe verwenden, die dort nicht mehr zugelassen sind. Auch da haben wir ja dann wieder im Grunde ein Dopingproblem. Also irgendwie klingt es für mich so ein bisschen Wild West, absurd, irgendwas dazwischen.
Eine Frage habe ich noch zu dem Thema, auch wenn die gar nicht so viel mit Sport zu tun hat. Du hast in deinem Artikel für tagesschau.de geschrieben, dass du den in einem dekadenten Club getroffen hast. Was war denn das für ein interessanter Ort?
Dekadent habe ich nicht geschrieben. Das war so ein Business-Club, so ein privater. Und das gibt es, glaube ich, in London öfters. Wenn du kein eigenes Büro hast, kannst du dich in so einen Business-Club einmieten. Und du kannst dort in einer sehr angenehmen Atmosphäre arbeiten. Das sind klimatisierte Räume mit allen möglichen Arbeitsplätzen. Du hast dort Konferenzräume. Du kannst also auch irgendwie mit einem kleinen Team dich treffen, wenn du den Konferenzraum nur einmal im Monat brauchst. Ja,
also
da gibt's
nicht
auch
so ein Ledersessel-Zigarrenclub.
Nee, Zigarre gab es da nicht. Also da wird auf Gesundheit geachtet. Da gibt es dann gutes Essen und so.
Natürlich.
Und das war schon ganz imposant. London mal wieder von einer anderen Seite gesehen.
Also ein Sportthema, das du begleiten wirst. 2025 soll es soweit sein.
Genau, ich bin sehr gespannt.
Wir freuen uns auf den Beitrag. Also das war jetzt alles Zukunftsmusik. Gehen wir mal zurück in die Vergangenheit, beziehungsweise so rum. Also die Flamme für die Paralympischen Spiele, die demnächst losgehen, wird in Südengland entzündet. Warum ausgerechnet dort? Dort haben die Wettbewerbe für Menschen mit Behinderung ihren Ursprung. Und zwar in den 40er Jahren. Gabi, dein Thema. Nimm uns mit zurück an den 29. Juli 1948. Was geschah damals und warum?
Ja, das war ein total feierlicher Tag in London, weil nämlich König Georg VI. Die ersten Olympischen Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnet hat. Und zeitgleich, 70 Kilometer von London entfernt, hat Dr. Ludwig Gutmann 16 Männer und Frauen in Rollstühlen im Bogenschießen gegeneinander antreten lassen. Und damit hat er die ersten Behindertenwettbewerbe initiiert, ins Leben gerufen. Und das Ganze geschah in Stoke Mandeville. Das war ein Krankenhaus, das spezialisiert war auf Rückenmarksschädigungen. Und er hat da eine ganz neue Philosophie eingeführt, dass nämlich auch Gelähmte sich möglichst bewegen müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, um fit zu werden.
Und es war wahrscheinlich kein Zufall, dass diese Spiele an genau demselben Tag wie die Olympischen Spiele stattfanden.
Genau, er hat das genauso initiiert, dass er sagte, er wollte diesen Wettbewerb, das waren die ersten Stoke Mandeville Games, wie die dann auch lange hießen, wollte er parallel zu den Olympischen Spielen beginnen lassen. Und nachdem er das nun das erste Mal gemacht hatte, gab es auch jedes weitere Jahr immer wieder Stoke Mandeville Games. Eben bei diesem ersten Mal waren es 8 Leute aus seinem eigenen Krankenhaus und er hatte 8 Gelähmte aus London noch kommen lassen, die dann gegeneinander angetreten sind. Und das wurde Jahr für Jahr größer mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit verschiedenen Sportarten, Speerwurf. Und ich habe da auch sehr schönes so Wochenschau-Material gefunden, wo dann Reporter eben dann mit dieser aufgeregten Musik im Hintergrund, diese jungen Männer sitzen in ihren Rollstühlen und dieser Speerwerfer wirkt fitter als manch einer, der nicht im Rollstuhl sitzt und mit großer Begeisterung davon berichtet haben.
It's paralysis that keeps the 200 contestants in wheelchairs, but it can't prevent them from being sportsmen.
Some of these lads, like this javelin thrower, look tougher in their wheelchairs than most of us do out of them.
Was jetzt wirklich das absolut Innovative und Neue daran war, war der Umgang mit dieser Einschränkung, gelähmt zu sein. Denn natürlich als Folge des Zweiten Weltkriegs gab es eine Menge Soldaten und auch andere vom Krieg betroffen, es waren eben auch Frauen dabei, die gelähmt waren. Und der Zeitgeist wollte eigentlich, dass man die überhaupt nicht bewegte. Die mussten im Gipsbett liegen, weil man Angst hatte, wenn man sie anfasste und bewegte, dass man noch mehr kaputt machen würde. Und was auch noch der Fall war, war, wenn es eben zu einer Rückenmarksverletzung noch auf dem Schlachtfeld kam, wurde denen dort vor Ort unter unsterilen Bedingungen ein Katheter gelegt und viele starben innerhalb kurzer Zeit einfach aufgrund dieser Infektionen, die das nach sich zog. Und Dr. Ludwig Gutmann, der Name lässt es ahnen.
Kein sehr britischer Name.
Kein sehr britischer Name, der schon ein bekannter Neurologe war, aus Schlesien kommt und 1939 vor den Nazis nach England geflohen ist, dort in Oxford an der Uni im Bereich Neurophysiologie geforscht hat und dann 1944 in Vorbereitung auf den D-Day von der britischen Regierung den Auftrag bekam, ein Zentrum für Rückenmarksgeschädigte zu gründen, weil sie ahnten, dass im Rahmen des D-Days da eine Menge Fälle auf sie zukommen würden. Und da hat er eben in Stoke Mandeville dieses Zentrum gegründet und hat eben angefangen, diese ganz neuen Umgangsformen einzuführen. Er hat verboten, dass sie auf dem Schlachtfeld noch den Katheter gelegt kriegten, dass das alles unter sterilen Bedingungen stattfand. Und er musste auch erstmal das Pflegepersonal überzeugen, die so sagt, nee, die fassen wir nicht an, nee, wat, die sollen wir jetzt hinsetzen und die sollen so. Und er hat gesagt, ja, wir müssen den Oberkörper ertüchtigen, damit die in der Lage sind, sich selbst im Rollstuhl fortzubewegen. Und die müssen an ihre Grenzen gebracht werden. Und das hat er versucht, eben auch in spielerischer Form. Dann gab es immer so Wettbewerbe, wo die in Rollstühlen mit Besen dann sich den Ball hin und her geschoben haben und so. Also so hat er das alles aufgebaut und ist darum eben zu einer ganz wichtigen Person und treibenden Kraft eben in dieser später paralympischen Bewegung geworden.
Er starb 1980. Das heißt, er hat leider knapp verpasst, wie aus seinen Mandeville Games die Paralympischen Spiele wurden. Das war 1989. Genau. Sind heute die zweitgrößten Sportspiele der Welt mit deutlich mehr Sportarten. Para-Leichtathletik, Dressursport, Tischtennis, Rollstuhl, Rugby und so weiter. Und auch nicht mehr nur für Menschen mit Querschnittslähmung, sondern auch mit unterschiedlichen Behinderungen. Und das alles ist zu verdanken einem umtriebigen Deutschen in Buckinghamshire.
Genau. Und ich habe noch so O-Töne von ihm gefunden von 1972. Da fanden nämlich in Heidelberg die Weltspiele der Gelähmten statt. Das war eben im Vorfeld der Olympischen Spiele in München 72. Das war einige Wochen vorher, fanden die statt. Und da war er Ehrengast.
Für die Gelähmten und anderen Schwerbehinderten ist das beste Mittel für die soziale Wiedereingliederung in die Gemeinschaft.
Es gab dann eben auch so Berichte, wie er dann eben die Menschen, die er in seinem Krankenhaus behandelt hat, wieder in den Arbeitsmarkt gebracht hat. Mhm. Was auch vorher völlig, was, Gelähmte sollen arbeiten. Und die konnten nun also wieder Jobs machen, nachdem er sie fit gemacht hatte. Das war echt so ein rührender alter Mann, der da wirklich auf ein Lebenswerk zurückblickte, wo man wirklich nur den Hut ziehen kann.
Tolle Geschichte.
Spannend, ja, total.
Und das war's von uns. Und wie immer, wir freuen uns sehr über E-Mails von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Kritik, Lob, Anregungen, immer her damit. Und an der Stelle wollen wir auch ganz lieb Wilhelm grüßen in seiner Küche in München.
Hallo, ich höre das Geschirr klappern.
Der uns nämlich geschrieben hat, dass wir ihm das Küchenaufräumen am Samstagmorgen versüßen. Und das haben wir sehr gerne gehört. Danke dafür.
Ja, und wir haben auch postalisch Post gekriegt, echte Snail-Mail. Wir haben eine Urlaubspostkarte von Katja gekriegt und darüber haben wir uns natürlich auch sehr gefreut.
Die hat einen Sonderplatz hier bei uns auf dem Regal bekommen.
Smiley ist drauf, macht immer gute Laune.
Und wer sich digital melden möchte, kann das machen unter podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen.
Gabi Biesinger.
Christoph Brössel.
Und Franziska Hoppen. Bis nächste Woche.
Hey, Kunstverbrechen, der True Crime Podcast aus der Kunstwelt ist zurück mit einer neuen Staffel.
Freud's Bacon Portrait ist eine Ikone.
Es geht um einen krassen Cold Case und unsere bisher härteste Recherche bei Kunstverbrechen.
Das ist wirklich das Allerschlimmste gewesen.
Gemeinsam mit euch suchen wir ein vor über 30 Jahren gestohlenes, sehr wertvolles Gemälde.
I would like to believe that it was stolen from love.
Es wird eine nervenaufreibende und möglicherweise gefährliche Reise zwischen Berlin, London, Leipzig und einem geheimen Ort in Norddeutschland.
Er hat mir auch relativ eindeutig gesagt, dass wenn dieser Mensch die Tür überhaupt aufmachen wird, er nicht auf die Fragen eingehen wird, sondern eher handgreiflich werden wird.
Können wir den Cold Case wieder heiß machen und das gestohlene Bild finden? In der ARD Audiothek hört ihr alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.